Ganzheit der virtuellen Welt, wenn es in Bedeutung der Einzelnen hat. Ne? Und die beiden Klassen zusammen, die mit gerade und die mit ungerade vielen Einzelnen, das sind alle. Jo, und was haben wir erhalten? Berlin Exist 2. Und erinnern wir uns daran, wie denn überhaupt der Regelplan ausgeschaut hat für die Strategie. Da haben wir gesagt, wie geschüttert Nebel, zwei Zustände.
Wenn man ganz konventionell einen Automaten für die Paritätssprache versucht zu bauen, aber was jetzt schon nahe liegt, ist zu sagen, könnte ja sein, dass wir dieselbe Sichtweise bekommen. Wenn wir ein klein wenig anders vorgehen und sagen, wir schauen uns die Äquivalenzklasse, weil das Epsilon hat ja auch gerade viele Einsen. Ja? Wir schauen uns die Äquivalenzklasse von dem Epsilon an, bezüglich der Paritätssprache. Und wir nehmen als zweiten Zustand die Äquivalenzklasse der 1. Und dann ist die Frage, Dann ist die Frage, ob uns die Nirode-Relation auch noch erklärt, wie wir die Übergänge zu setzen haben. Das ist im Moment nicht klar. So. Jetzt kommen wir aber zum Nirode-Automaten. Die Konstruktion, das ist bei der Konstruktion von Nirode-Automaten immer das Ziel. Ausschließlich. Die Konstruktion soll erreichen, dass der Nirode-Automat für P nach Lesen von W den Zustand Klasse von W erreicht. So, das ist das Ziel. Ja? Und jetzt bauen wir den Nirode-Automat. Und unsere Ausgangsidee ist, ich arbeite mit der Äquivalenzklasse des leeren Wortes und mit der Äquivalenzklasse des Worts 1. Und versuche aus den beiden einen Nirode-Automaten zu bauen. Was ist unser Anfangszustand? Hier, da ist er. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir da Übergänge einsetzen. Ja? Der Nachfolgezustand von Q0 unter 0. Ja, wenn ich mir jetzt Epsilon 0 anschaue, dann bin ich doch Nirode-Äquivalent zur 0. Völlig klar, weil Epsilon mal 0 ist 0. Aber wie viele Einsen hat denn die 0? Er hat keine Einsen, die hat genauso viele wie das Epsilon. Ah, was ich machen soll, ist, ich soll hier sagen, unter 0 bleibst du. So, der Nachfolgezustand unter 1, naja, das muss ja wohl die Klasse 1 sein. So, der Zustand 1p, der Zustand, die Äquivalenzklasse von 1, er hier, er kann nicht akzeptierend sein, weil was wir akzeptieren sollen, das sind alle Eingaben, die eine gerade Anzahl von Einsen hat. Und diese Klasse besteht nur aus Eingaben mit ungerader Anzahl. Aber alle die sind natürlich, bestehen aus Eingaben mit einer geraden Anzahl. Das heißt, wer kriegt den Heiligenschein? Der Heiligenschein wird an das leere Wort vergeben. Du bist akzeptierend und du bist verwerfend. Aber jetzt müssen wir, ja, wir haben abgeschlossen den Startzustand unter 0 und 1, jetzt müssen wir den Einser unter 0 und 1 abschließen und lassen uns dabei nur von der Nirode-Relation leiten. Lesen wir im Zustand 1 nur 0, was passiert? Naja, dann gehen wir über von 1 auf die Klasse von 1, 0. Wir gehen über von 1 auf die Klasse von 1, 0. Aber Entschuldigung, wir haben doch nur zwei Klassen. Die Klasse 1 und die Klasse leeres Wort. Und die Klasse 1, 0, die 1, 0 ist doch ungerade viele Einsen. Das heißt, die müssen in der zweiten Klasse liegen. Heißt, wenn ich jetzt hier nur 0 nehme, dann bin ich gezwungen zurückzugehen. Wir denken nicht an die Parität, sondern wir denken nur daran, dass wir in der Folie vorher ausgerechnet haben, die Struktur der Äquivalenzklassen in der Rohde-Relation haben wir ausgerechnet. So, lesen wir jetzt nur eins, was passiert? Naja, nicht? Wir sind im Zustand 1 und würden dann wandern zu 1,1. Ja, aber Entschuldigung, es gibt doch nur zwei Klassen. Und du, Kollege, du hast zwei Einsen, du hast eine gerade Anzahl von Einsen. Du musst äquivalent sein zur Klasse des leeren Wortes. Heißt, ja, wir landen mit diesem Zugang, tatsächlich mit dem Nerode-Zugang, landen wir genau auf demselben Automat wie in unserer anfänglichen Konstruktion. 1,1 ist Epsilon und schwuppdiwupp, da steht der Nerode-Automat. Ja, und der heilige Schein, der ist hier auf der Folie sehr viel besser gelungen. Akzeptieren, verwerfen, du bist Startzustand, die Übergänge bei 0 bleiben, weil ich ändere an der Zahl der, der Einsen nichts. Wenn ich aber eine 1 gebe, dann ändere, dann springe ich von der einen Klasse zur anderen. So, das ist nicht so richtig furchtbar interessant. Das hier ist interessant. Nee, das ist noch nicht interessant. Ich wollte das zum zweiten Beispiel kommen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal ein generelles Prinzip an. Und wissen Sie, ich möchte auf jeden Fall sichergestellt haben, dass wenn ich in einer Klasse bin, und jetzt müssen wir das folgende, wenn wir den Nerode-Automat jetzt uns anschauen, müssen wir das folgende Bild vor Augen haben. Wir haben nicht mehr die Zustandsmenge, sondern wir haben die Menge aller Worte. Wir haben die Menge Sigma Stern vor Augen. Und die Menge, das ist natürlich eine unendliche Menge, ne? Das ist schon ein bisschen unangenehm. Aber okay, die ist unendlich groß. So, und wenn ich jetzt zwei Worte habe, U und W, und die sind äquivalent, heißt, die sitzen in einer Äquivalenzklasse. Da möchte ich wissen, was passiert, wenn ich da einen A dranhänge, einen Buchstaben gewissermaßen lese. Ja, dann gucke ich mir an, wo ist denn das UA und gucke ich mir an, wo ist denn das WA. Und dann wird gesagt, oh, die sind äquivalent. Und genau diese eine Eigenschaft hat der Nerode beobachtet. Wenn U und W äquivalent sind und ich schaue mir irgendeinen Suffix, einen Buchstaben an, dann bleiben die äquivalent. Das heißt, der hat sofort gesehen, da kann ich doch ein DFA rausbauen. Das ist zwar eine formale Konstruktion, aber da sollte man doch mal gucken. So, angenommen, das ist falsch. Also, dann würde gelten, dass U und W äquivalent sind, so wie hier angezeichnet. Aber die Situation wäre, bitteschön, die gehören zu zwei verschiedenen Klassen. UA ist nicht äquivalent zu WA, ja? So wie angedeutet. Dann gibt es einen Zeugen, der sie trennt. Das ist dann irgendein V, sodass UAV zum Beispiel ist in W. Da ist das UAV, ist in L. Und dann habe ich unter demselben Zeugen WAV, unter demselben Zeugen V, ein Wort, das ist nicht in der Sprache. Und, tja, und dann sagt der aufmerksame Betrachter, ja, bitteschön, die sind äquivalent. Wie kann denn das sein, wenn das doch den Zeugen AV hat? Und der sagt im Zeugenstand, ja, du, ich hänge mich dran an das U und ich bin akzeptiert. Ich hänge mich dran an das W und ich bin verwerfend. Ihr beiden dürft nicht äquivalent sein. Widerspruch. Ja, das ist Gedankengang, sehr ähnlich zu dem Gedankengang, den wir durchgeführt haben für die Verschmelzungsrelation. So, okay, das ist jetzt ein bisschen sehr schnell. Ja, und dann sind wir tatsächlich fertig mit der Aussage. Ja. Es kann nicht sein, dass Inäquivalenz vorliegt, wie hier angedeutet, weil diese Inäquivalenz würde bedeuten, dass Inäquivalenz bereits hier vorgelegen hätte. So, jetzt schauen wir mal an, wie es weitergeht. wir möchten den Rohrautomaten bauen. Und das ist ein Konstruktionsprinzip, was wir dann auch in einer Übungsaufgabe benutzen werden. Dieses Konstruktionsprinzip sagt, wir beginnen immer mit dem Anfangszustand, und das ist die Klasse des leeren Worts. Immer. So. Und dann, was Sie erreichen wollen, ist für jede Klasse U und für jeden Buchstaben A soll der Neroda-Automat so gebaut werden, dass man tatsächlich, ja, wir interpretieren jetzt die Neroda-Klassen als Zustände, ist quer, ja, ist ein formales Spiel. Aber Sie müssen dieses Abenteuer eingehen. Ja? Wir arbeiten jetzt, aber das Abenteuer sind wir doch schon beim bei der Verschmelzungsrelation, beim Äquivalenzklassenautomaten eingegangen. Jetzt wieder das Abenteuer, dass wir aus Äquivalenzklassen Zustände bauen. Naja, und das ist jetzt die Äquivalenzklasse vom U. Und wenn ich jetzt ein A lese, wo soll ich hinkommen? Haben Sie Vorschläge? Sie machen jetzt so etwas wie ein Manual für die Konstruktion von Neroda-Automaten. In diesem Manual, was wäre Ihre Empfehlung? Da muss am Ende natürlich eine Äquivalenzklasse rauskommen. Und zwar eine Äquivalenzklasse der Neroda-Relation. Was sollte diese Äquivalenzklasse sein? Es sollte eine Äquivalenzklasse der Neroda-Relation sein. Aber bitteschön, welche? Wenn alles super verläuft und nicht schwer ist, sondern ganz einfach, was wäre die Vermutung? Ja? UA. Jawohl, und so machen wir es. Das ist die Forderung. Wir müssen das so bauen, dass da UA rauskommt. Okay, so. Was ich jetzt machen möchte, jetzt komme ich zu dem schönen Beispiel, das durchaus komplizierter ist. Da haben wir das UA. Jetzt kommen wir zu dem schönen Beispiel, das komplizierter ist als das Beispiel der Paritätssprache. AB ist Suffix. So, wir fangen an. Das ist unsere Vorschrift mit einem Startzustand und das ist die Klasse des leeren Wortes. Ich möchte, ist an sich für die Konstruktion des Neroda-Automaten gar nicht notwendig, aber das möchte ich jetzt einfach mal durchziehen. Ich möchte wissen, welche Worte sind denn äquivalent mit Epsilon? So, und jetzt schauen Sie sich mal an, die Suffixsprache. Und die Suffixsprache sagt, naja, ich will das AB bekommen und als Suffix bekommen. Und um das AB als Suffix zu bekommen, muss ich zuerst mal das A bekommen und dann muss ich nachfolgend das B bekommen. So, und jetzt wollen wir doch mal überlegen, was passiert, wenn wir tatsächlich nicht mit dem leeren Wort anfangen, aber genau denselben Fortschritt erzielt haben im Hinblick auf den Suffix AB, haben wir das Epsilon. Was muss ich noch leisten, um den Suffix AB zu bekommen? Ja, AB dran schreiben. Jetzt bin ich hier. Was muss ich noch leisten beim Buchstaben A? Was muss ich noch leisten, um AB zu bekommen? Pja, da brauchst du doch nur das B dran schreiben. Das ist doch ein ganz anderes Spiel. Und wenn ich jetzt aber im B bin, was muss ich denn noch leisten, um an den Suffix AB zu kommen? Du musst dieselbe Aufgabe erledigen wie das leere Wort. Das ist ja mal merkwürdig. Was muss ich denn leisten, wenn ich tatsächlich das B Quadrat habe? Das macht dich auch nicht glücklicher, mein lieber Freund. Du musst immer noch das AB nachziehen. Ja, und Entschuldigung, was ist denn Sache bei dem B hoch 3? Ja, mein lieber Freund, selbes Problem. Aha, die sollten wohl äquivalent sein, oder? Also, die Klasse vom leeren Wort besteht aus dem leeren Wort, dem B. Und dann kommen alle möglichen Worte hinzu, die auf Doppel-B enden. Nicht nur diese Kopien von dem B, die ich hier aufgeschrieben habe, sondern all das, was auf Doppel-B endet. Ja, ich kann natürlich nicht sagen, all das, was auf dem B endet, weil AB ist ja tatsächlich dann das Zielobjekt. So, das heißt, wir wissen jetzt, was die Klasse vom leeren Wort ist. Was ist die Klasse des, wir machen das jetzt im Schnelldurchgang, ja, damit wir zu den Übungen kommen. Aber ich denke mal, wie nennen wir die Sprache S? Was passiert, wenn wir unter A laufen? Wenn wir das A lesen. Dann müssen wir nur noch das B bekommen. Aha, das ist eine völlig neue Situation. Fortschritt gemacht. Ich lese das A und komme zur Klasse von dem A. Nicht? Und Sie sehen, völlig neue Situation ist es. Warum? Ja, weil ich das Epsilon von dem A trennen kann. Mit welchem Zeugen? Das B tritt in den Zeugenstand und sagt, ja, wenn du mich ranmultiplizierst an das A, hast du Suffix. AB. Aber wenn du mich ranmultiplizierst ans Epsilon, dann ist kein Suffix AB. So, jetzt frage ich mich, was ist denn das? Ich multipliziere es ran mit dem B. Ja, Entschuldigung, wenn du es mit dem B ranmultiplizierst, dann hast du denselben Mist noch zu erreichen, auf dieselben Worte zu hoffen, wie in dem Fall vom leeren Wort. Ah, ich bin vielleicht äquivalent zum Epsilon? Oh ja, mein lieber Freund, das bist du. Ne? Unter B kommen wir zurück. So, was haben wir gemacht? Wir haben das Epsilon abgeschlossen unter A und B. Und jetzt schließen wir mal das A ab unter A und B. Aber erstmal überlegen wir uns, was ist denn die Klasse von dem A? Was ist die Klasse von dem A? Das ist all das, was noch ein B ranholen muss. Ah, das ist also all das, was in einem A endet. Das ist all das, was in einem A endet. So, und dann frage ich mich, bitteschön, wie muss ich denn jetzt den A-Übergang definieren? Ja, das ist natürlich die Klasse von dem Doppel-A. Ja, die Klasse von dem Doppel-A. Entschuldigung, Doppel-A liegt doch hier drin. Jo, das ist äquivalent, mein lieber Freund. Nicht? Der Zielzustand ist der Zustand, von dem wir hergekommen sind. So, und jetzt lese ich im B. Und was ist denn dann Sache? Heiligenschein. Jetzt kommt das B. Und es gibt den Heiligenschein. Die Klasse von dem AB. Ja, die Glocken tönen sanft. So, jetzt bin ich schon hier. Die beiden sind unterschiedlich, weil das hier ist mit einem zeugenleeres Wort. Das hier ist alles, besteht aus Worten, die nicht zur Sprache gehören. Und das hier besteht aus Worten, die zur Sprache gehören. Das leere Wort trennt die beiden Zustände. So, wir arbeiten weiter. Bitteschön. Was müssen wir noch machen? Wir müssen abschließen unter A. So, das haben wir jetzt gerade schon beobachtet. Der Abschluss unter dem Buchstaben B führt uns auf den akzeptierenden Zustand. So, jetzt müssen wir aber die Nachfolgezustände von dem AB uns anschauen. Zuerst unter A. Ja, das ist ABA. Ja, wer bist du denn? Oh, ich bin eine neue Klasse. Dich kennen wir schon. Du bist einer von denen hier. Ach so, ich bin äquivalent zu A. Ja, ja, das bist du. Das heißt, das geht zurück unter A. Ja, und wenn ich jetzt ein B lese, das haben wir hier geschrieben, ne? Ja, ob du ein B liest oder zwei B oder drei B, vollkommen schnurz, du landest hier. So, jetzt gucken wir mal, ob ich es richtig... Gut, das ist jetzt, wir sind unter B, bleiben wir unter A, wandern wir nach A, das haben wir gemacht. Wenn wir hier links weiter, links unten weitermachen, unter A bleiben wir, das haben wir gemacht. Unter B gehen wir zum Verbleibenden, wenn wir jetzt beim akzeptierenden Zustand sind. Unter A gehen wir zurück nach links und unter B gehen wir zum Startzustand. Ja, das ist er. Aber ist das nicht toll? Das ist der kleinste, das wird sich rausstellen, das ist der kleinste Automat für die Suffixsprache. Wie viele Zustände haben wir denn? Drei. Wie ist denn das möglich? Muss man sich nicht an die beiden letzten Buchstaben erinnern? Nö, muss man nicht. Man kann es cleverer machen. Ja, und das ist. Hier steht genau auch, woran man sich erinnern muss. Letzte Buchstabe ist entweder das leere Wort oder ein B. Letzte Buchstabe ist ein A. Oder die beiden letzten Buchstaben sind AB. Daran muss man sich erinnern und das ist optimal. Und der Nerode-Automat, ja, Sie werfen einen Cent rein und Sie kriegen dann halt diese Antwort zurückgeworfen. Okay, so, jetzt machen wir Übungen. Also jetzt generell, ja, wir sind jetzt in den letzten letzten Wochen und wir werden noch eine Übungsaufgabe rausbringen, eine neue Übungsaufgabe, aber nur noch eine, dann ist Schluss. Heißt, Sie haben also die letzten beiden Wochen Zeit durchzuschniefen und Sie müssen dann schon anfangen, natürlich Prüfungsvorbereitung nicht für die Dismod, das hat noch was Zeit, ja? Aber Prüfungsvorbereitung für die anderen, ich denke, wer kommt als erstes, die Mathe oder die die GPR, ne? Müssen Sie da die Prüfungsvorbereitung durchziehen. Aber es ist auch, denke ich mal, jetzt eine gute Zeit, sich darüber klar zu werden, wie Ihre Taktik ist. Ja? Sie wollen gute Noten haben und dann sollten Sie natürlich entsprechend sich überlegen, wo gehe ich in die Erst- und wo gehe ich in die Zweitklasse. Okay. So. Ja, also von unserer Seite noch ein neues Blatt und das wird dann so weitergehen, dass wir dann in der letzten Woche der Vorlesungszeit, ja, uns sehr, da machen wir keinen neuen Stoff mehr, ja, sondern wir rechnen dann alte Klausuren durch zusammen, beziehungsweise wir werden uns um die Fragen, den Fragenkatalog kümmern, haben wir bisher überhaupt noch nicht angeschaut, ja, wir schauen uns den Fragenkatalog an. Und dann werden wir in dem Montag der Klausurwoche uns nochmal treffen. Ja? Und wir werden da werden wir die zweite Klausur dann durchrechnen. Sie sollen einen guten Eindruck haben auf das, was Sie erwartet und da nicht überrascht werden. Ne? Aber natürlich nicht die Veranstaltung unterschätzen, das ist nicht so gut. Okay, so, worüber haben wir nicht gesprochen? Wir haben nicht gesprochen über Moore- und Mealy-Automaten. In der technischen Informatik wird es tatsächlich so sein, dass Moore- und Mealy-Automaten mit Moore- und Mealy-Automaten gearbeitet wird, vor allen Dingen mit Mealy-Automaten, aber nicht notwendigerweise endliche Automaten, die akzeptierende Zustände haben. So, und das allererste, was ich machen möchte, ich möchte mir anschauen, die Definition von Moore- oder Mealy-Automaten. So, und da gehen wir ins Skript und in der Aufgabe haben wir dann auch die entsprechenden Definitionen im Skript vermerkt. Da haben wir zuerst mal den Moore-Automat. Und der Moore-Automat ist was? Der Moore-Automat hat an sich dieselben Komponenten wie ein DFA, der sagt, ich muss wissen, was das Eingabealphabet ist. Nicht nur Alphabet, wir brauchen ein Eingabealphabet. So, ich muss wissen, was die Zustände sind, nichts Neues. Ich muss wissen, was die Übergangsfunktion ist, nichts Neues. Ich muss wissen, was der Anfangszustand ist. Ich muss wissen, was die Menge der akzeptierenden Zustände ist. Nein, das musst du nicht. Wir werden einen allgemeineren Modus der Ausgabe kennenlernen. Und dieser allgemeinere Modus, das ist diese Funktion Lambda, gefolgt, Ausgabealphabet. Und was passiert hier? Das Lambda sagt, bitteschön, ich bin eine Funktion, und zwar weise ich, das sehen Sie unten, ja, Ausgabefunktion Lambda, ich weise jedem Zustand eine Ausgabe zu. So. Okay. Jetzt bauen wir mal einen Moore-Automat. Die Moore-Automaten, das sollen Sie sich so vorstellen, zu jedem Zustand wird gesagt, wenn du den erreicht hast, dann gibt es eine Ausgabe. So, und ich möchte jetzt mit Ihnen einen Moore-Automaten bauen und der macht einen Shift um eine Position nach rechts. Gut, wir fangen an in Q0. Ein Moore-Automat hat die Besonderheit, wo haben wir das? Ich denke, auf der nächsten. Ja, der hat die Besonderheit, dass wenn er jetzt ein Wort beginnt dann ja in Q0, dass er Ausgaben trifft. Aber Sie sehen das, er trifft Ausgaben nicht für das Q0, ja? Sondern nur für das für die nachfolgenden Zustände. So, was ich machen möchte, einen Moore-Automaten bauen, Moore-Auto, für einen Bitshift nach rechts. Und was ist ein Bitshift nach rechts? Naja, dann habe ich halt wenn ich W1 bis Wn als Eingabe bekomme, dann soll ich bitteschön ausgeben Leerzeichen, Leersymbol und dann W1 bis Wn. Ja, ich verschiebe das Ganze um eine Position nach rechts. So, jetzt gucken wir mal, was wir da zu bauen haben. Also hier ist das Q0. Jetzt kriege ich eine 1. Gut. Ich lese nach, fangen wir mit der 0 an. So, wenn ich eine 0 bekomme, dann gehe ich in einen Zustand, in dem ich mir merke, die 0. Die Ausgabe, die ich gebe, das Lambda, die schreibe ich. Ich habe hier so eine Art Divisionszeichen gesetzt, ja. Die Ausgabe, die ich gebe, schreibe ich oben drüber. Welche Ausgabe gebe ich? Machen wir das mal statt Leerzeichen einen Diamant. Da gebe ich den Diamant an. Aber ich merke nie, dass ich da eine 0 im nächsten Schritt auszugeben habe. So, und jetzt lese ich eine 1. Zu welchem Zustand komme ich? Ausgeben sollst du nur den Diamanten. In derselben, weil du fängst ja gerade an, in Q0. So, bitteschön. Und jetzt liest du aber eine 1. Ich muss mir also merken, dass im nächsten Schritt die 1 kommt. Gut, jetzt sind wir hier und wir lesen eine 0. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Ich muss mir merken, dass ich eine 0 im nächsten Schritt geben muss. Aber ich komme ja von einer 0. Deshalb gebe ich die Ausgabe einer 0. Das habe ich mir ja gemerkt. Und was ist, wenn ich jetzt nun eine 1 lese? Ja, Entschuldigung, du musst immer noch den, Moment, was? Oben schreiben wir die 0. Ne? Du musst immer noch die 0 ausgeben. Aber du erinnerst dich jetzt bitte schön daran, dass du gerade eine 1 gelesen hast. So. Und dann sind wir hier, müssen uns anschauen, was passiert mit einer 0 und einer 1. Wenn ich jetzt eine 0 lese, bitteschön, was geben wir aus? Erstmal, woran habe ich mich zu erinnern? Naja, du hast dich zu erinnern an die 0, die du gerade gelesen hast. Was gibst du aus? Ja, die Eins, an die ich mich erinnert habe. So, und wie ist das hier bei der Eins? Naja, gut, ich meine, dasselbe Spiel. Ich muss eine Eins ausgeben und erinnere mich, ne, ich muss diese Eins ausgeben und ich erinnere mich an diese Eins. Ja, okay, und was passiert, wenn du in diesem Zustand eine Null liest? Ja, Entschuldigung, also ich muss die Null ausgeben. Und ich muss mich daran erinnern, wenn ich jetzt eine Null bekomme, an diese Null. Ah, du bleibst also. Oh ja, ich bleibe. Aber wenn du eine Eins bekommst, was passiert dann? Ja, aber ich muss die Null ausgeben. Ah, und du musst dich dann an die Eins erinnern? Oh ja, ah, du willst hier runter. So, und bitteschön, wir sind für ihn 0,1. Und wenn ich jetzt nur 0 lese, was passiert? Die Ausgabe, die ich treffen muss, ist was? Das ist die 1, die ich im Köpfchen habe, ja? Die muss ich geben. Und an die 0 muss ich mich erinnern. Also die Ausgabe sollte die 1 sein, die ich im Köpfchen habe. Und an die 0, die ich mir vorstelle, ich gerade erhalte, muss ich mich erinnern. Ich muss nach 1, 0. So, und wenn du eine 1 kriegst, ja, wenn ich eine 1 kriege, dann muss ich mich natürlich an die 1 erinnern und die 1 ausgeben. Die 1 muss ich ausgeben, weil da habe ich mich ja gerade dran erinnert. Ja, dann geht das so weiter. Ja. Dann haben wir jetzt zwei Zustände abgeschlossen. Jetzt müssen wir diese beiden und die beiden ebenfalls noch geben. Aber ich denke, Sie haben das Prinzip verstanden. So, und wenn man jetzt zurückgeht, und das, ehrlich gesagt, Moore-Automaten, das ist noch ein bisschen pimmelige Angelegenheit, weil die Zustände Ausgabe treffen, möchte mir deshalb den Mealy-Automaten anschauen. Der ist schöner. Der Mealy-Automat ist, wo bist du? Da ist er. Der sagt, selbe Situation, selbe Komponenten wie bei Moore-Automaten. Alles identisch zum DFA, aber dann kommt jetzt eine Ausgabefunktion, genauso wie bei Moore-Automaten und Ausgabealphabet. Aber die Ausgabefunktion ist anders. Hier haben wir beim Mealy-Automat tatsächlich die Aussage, Mealy, dass das Lambda eine Funktion ist, die jedem Übergang, das ist schöner, haben mehr Flexibilität, die jedem Übergang, und wie ist ein Übergang definiert? Ein Übergang ist definiert dadurch, dass wir sagen, Q Kreuz Sigma. Ja, da würde man, das Gamma sagt, das Delta an dieser Stelle, das Delta sagt, oh, da muss ich ja einen neuen Zustand bestimmen. Und das Lambda sagt, oh, dann gebe ich mal eine Ausgabe. So. Und jetzt mal was Tolles. Wollen wir mal kurz auf die ganz, ganz schnelle mit zwei Zuständen binär addieren? Also, binäre Addition mit Mealy. Was ist die Eingabe? Sigma ist nichts anderes als 0,1 Quadrat. Ich möchte wissen, das Eingabebit des ersten Operanden und das Eingabebit des zweiten Operanden. Ich möchte die beiden Operanden binär addieren. Nicht? Und das Bild, was Sie mental im Kopf haben, ist, oh, da ist das U, das ist ein Binärstring, und da ist das V, das ist ein Binärstring. Und dann gucke ich mir an, bitteschön, das erste Bit, eine 0 und eine 1. Puh. Das ist eine 1, völlig klar. So, und jetzt das zweite Bit, das ist eine 1 und eine 1. Ja, puff, völlig klar, das ist eine 0. So, und dann kriege ich die 0 und die 0. Völlig klar, das ist eine 0, Pustekuchen. Das ist eine 1, 1 im Sinn. Ja. So, können wir einen Automaten bauen, der Ihnen sagt, wie denn die Bits aussehen? Der Summe. Wir bekommen nacheinander die Paare.
Nur kurz eine Frage, wieso haben wir beim Eingabealphabet subtrahiert?
Bitte?
Wieso haben wir
weil ich als Eingabe immer 2 Bits haben möchte. Ich schreibe es mal anders. Das sind alle B1, B2. Machen wir das mal anders. Das sind alle UI, VI. Mit der Eigenschaft, dass das UI wie auch das VI ein Bit ist. Wir stellen uns vor, ey, das sind immer Bits aus entsprechenden Positionen vom U bzw. vom V. So, jetzt bauen Sie mit mir einen Mini-Automaten, der mal so ganz frech mit 2 Zuständen, mehr braucht man nicht, binär agiert. Was ist die Situation? Die Situation wird sein, völlig trivial, nee, so trivial und wieder auch nicht, Übertrag. Okay. Übertrag 0, Übertrag 1. So, Zustand, Anfangszustand. Hier haben wir natürlich den Anfangszustand, gut, war mir am Ende sowieso klar. Wenn ich 0,0 lese, ist meine Ausgabe 0. Und sie vermerkt das so. Das ist, was ich lese, das ist meine Ausgabe. Wenn ich 0,1 lese, Übertrag 0, tja, dann gibt es wohl eine 1 raus. Und wenn ich 1,0 lese, ja, du Simpel, dann gibt es wohl eine 1 raus. Ja, und wenn ich eine 1,1 lese, ja, wenn du eine 1,1 liest, dann geht es rüber zum Übertrag 1. Und bitteschön, du gibst eine 0 aus. Ist das super? Ja, Sie könnten direkt in die Übergänge Ihrer Ausgaben notieren. Ja? So, und wann sagt der Übertrag? Entschuldigung, was passiert, wenn ich 0,0 was passiert, wenn ich 0,0 bekomme? Ja, das ist interessant. Weil dann, wenn du 0,0 bekommst, du hast ja einen Übertrag. Dann gibst du eine 1 aus. Aber jetzt hast du keinen mehr. Naja gut, aber was passiert, wenn ich eine 0,1 habe? Ja, mein lieber Freund, du hast ja einen Übertrag, da musst du dich dran erinnern. Dann gibst du eine 0 aus. Oh, Entschuldigung. Wenn du jetzt eine 1, was habe ich jetzt gemacht? Wenn du eine 1,0 hast, dann bitteschön, dann gibst du eine 0 aus. Du bleibst aber, wo du bist. Weil der Übertrag, den musst du mit der 1,1 verrechnen. Ne? Das ist die Ausgabe 0, der Übertrag ist dann noch zu geben. Ja, und bitteschön, was passiert bei einer 0,1? Du Simpel, da passiert völlig Identisches. Ja, und bei einer 1,1, ja, ist doch alles klar. Du hast eine 1,1 und bitteschön, du hast ja einen Übertrag von 1. Das ist keine 0, was du da ausgibst, sondern zusammen verrechnet mit dem Übertrag, du gibst eine 1 aus, aber du behältst einen Übertrag. 2 Zustände. Binärer, warum wird die Addition vor der Multiplikation in der Schule unterrichtet? Ja. Wir machen zwar nicht das binäre System, aber weil es einfach ist, weil man das stellenweise rechnen kann, so richtig schön. Ja, ja nicht. Ich habe nicht. Sie haben so ein DFA für die Addition im Kopf? Wer macht das so? Oder besser gesagt, dieser DFA wurde eingelernt. Ja? Okay. So, und was sollen Sie auf dem Übungsblatt machen. Da schauen wir uns CDs an, nicht? Und auf CDs, da werden Informationen eingebrannt. Und zwar so, dass gesagt wird, wenn ich was einbrenne, PIT gegenüber Land. Ja? Nee, der gibt keine Ausgabe. Weil das ist die eine Unterschiedlichkeit. Ja? Der Moore-Automat ist eine stelzige Angelegenheit, ja? Aber er hat sich trotzdem eingebürgert. Das ist die eine Ausnahme im Vergleich zu den anderen Zuständen. Halt, der Anfangszustand gibt keine Ausgabe. Doch, der Diamant ist eine Ausgabe, aber die wird im zweiten Zustand getroffen. Die Ausgabe wird nicht in Q0 getroffen, sondern in dem, darauf, in dem Nachfolgezustand unter 0. Ja? Und der Nachfolgezustand unter 1, der drückt auch den Diamant auf. Der sagt, jetzt geht's los. So, jetzt haben wir eine CD. So, und auf dieser CD haben wir Land und haben wir Pit. Und Pit bedeutet, da haben Sie gerade mit dem Laser eingebrannt. So, bitteschön. Wie soll man jetzt diese Information rauslesen aus der CD? Das ist ganz einfach. Was Sie machen müssen, Sie müssen zwei aufeinanderfolgende Positionen auf der CD anschauen. Wenn die identisch sind, Land, Land, Pit, 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 dann soll da eine 1 Entschuldigung, wenn die identisch sind, ja, da ist kein Niveauunterschied an dieser Stelle, Pit, Pit, dann geben Sie bitte schön eine 0 aus. Wenn sie identisch sind, Land, Land, da geben Sie eine 0 aus. Wenn sie identisch sind, Land, Land, geben Sie auch an dieser Stelle eine 0 aus. Bin ich aber auf Pit, Land, dann bin ich unterschiedlich. Und dann habe ich bitte schön an dieser Stelle eine 1 auszugeben, genauso wie an dieser Stelle, weil zur Vorgängerposition bin ich auf unterschiedlichem Niveau. So, und jetzt ist die Frage, bauen Sie bitte schön Moore- und Mealy-Automaten, die aus dieser Pit-Land-Beschreibung die zugehörige Information rauslesen. Und das ist die zugehörige Information. Ja, die zugehörige Information X. Sie sehen die Pit-Land-Beschreibung. Das W ist ein Wort mit Land und Pit. Und Sie sollen produzieren mit Diamant begonnen, die Binärinformation, die rauszulesen ist. Ja, und dann haben wir zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe sagt, bitte, Die erste Aufgabe sagt, mit dem Moore-Automaten arbeiten. Das ist ein bisschen fisselig. Ja? Deshalb habe ich auch das Beispiel für den Rechtsshift mir angeschaut. Ja? Der Mealy-Automat, Zucker, ja? Das ist genauso, wie man das haben möchte. Aber sonst ist da ja, A und B nichts weiter zu machen. Es genügt, wenn Sie die Automaten Moore und Mealy in grafischer Darstellung angeben. Diese Aufgabe soll im Wesentlichen den Wechsel zur ARA ja, im nächsten Semester ermöglichen, erleichtern. Damit wir wissen, was Moore und Mealy-Automaten sind, wie die zusammenpassen. So, was haben wir in der Aufgabe 2? In der Aufgabe 2 haben wir einen Binärstring gegeben, Sigma ist 0,1. Ein Binärstring B. Und dieser Binärstring, der soll so etwas wie eine Binärdarstellung darstellen. Das heißt, von dem W konstruieren wir jetzt die Zahl zu W, Z von W. Und die Zahl von W, wenn das W das leere Wort ist, ist die 0. Und ansonsten ist es halt die Binärdarstellung, wobei das aller wobei das letzte Bit das niedrigstwertige Bit ist. Ja, wenn wir uns anschauen, Länge von W, I gleich Länge von W, dann sehen Sie, die Wertigkeit ist 2 hoch 0. Ja, also ganz rechts am Ende haben Sie das niederwertigste Bit. Ganz vorne das höchstwertige Bit, ne? So wie man das gewöhnt ist. Nicht? Und da haben wir natürlich, wenn wir 1, 0, 1 uns anschauen, die 5. Und das ist interessanter, die 100, 101. Ne, erstmal schauen, wo kommt denn, was ist denn das hier? Naja, das ist die 32. Naja, und dann kommt dann noch die 5 dazu, 37. So, und was möchte ich wissen? Zahl von W ist durch 4 teilbar. Wie kann ich einer Binärdarstellung anschauen, ob sie eine durch 4 teilbare Zahl beschreibt? Ja. Ja, da guckt man hin halt. Ne? 4 teilbar. Binärdarstellung? Ah. Ist so, ne? Ganz einfach. Damit kommen Sie rein in das Denken. Ja? So. Aber jetzt durch 5 teilbar. Das ist schon ein bisschen interessanter. So, was muss ich mir denn da überlegen? Wissen Sie, das Problem ist, Sie lesen diese Zahl. 1, 0, was hatten wir hier? 100 und dann 101. 101, das ist die 37. Nee. So, das ist die 35. Die ist durch 5 teilbar. So, und was macht der arme Automat? Der Automat sagt, oh, ich lese eine 1. Die ist nicht durch 5 teilbar. Das ist alles, was der sieht. Ja, dann gucke ich mal, was da kommt. Dann lese ich eine 0. Um Gottes Willen, wenn Sie jetzt vergessen haben, dass Sie eine 1 gelesen haben, sind Sie aufgeschmissen. Was würden Sie sich erinnern, wenn Sie tatsächlich die Aufgabe hätten, festzustellen, ob dieser Binärstring durch 5 teilbar ist? Sie sehen immer nur den Präfix. Das heißt, Sie sehen die zuerst mal nur die 1. Und dann sehen Sie natürlich 2. Ne? 1, 0. Und dann sehen Sie was? 4. Und dann 8. Ja, das wird immer größer. Das ist nicht gut. Wollen Sie sich an die 8 erinnern? Hier würden Sie sich jetzt, würden Sie sagen, oh, ich habe die 8 gelesen. Woran möchten Sie sich erinnern? Das ist die zentrale Frage. Woran möchten Sie sich erinnern? Also ich würde schon sagen, ich möchte mich an die 1 erinnern. Und danach kann ich dann sagen, ich möchte mich an die 2 erinnern. Und die 1, weg damit. Die hat ihren Dienst getan. Ich erinnere mich jetzt nur noch an die 2. Jetzt kommt das nächste Bit, das ist die 0. Weg damit von 2, ich erinnere mich an die 4. Jetzt kommt die nächste 0. Jetzt kommt die 8. Weg damit, die 4, weg damit, ich erinnere mich an die 8. Nein, irgendwo ist Schluss. Sie müssen genau sich überlegen, woran soll ich mich erinnern? Das ist das in der 8, was mit Teilbarkeit von 5 in Zusammenhang steht. Ne? Keine Antwort auf meine Frage geben. Ne?
Aber ganz normaler DFA. Also
kein ganz normaler DFA. Kein Moore, kein Mean. So, und sollten Sie noch eine Sache beachten. Und und das ist nichts anderes, als zu beobachten. Wenn ich jetzt W1 bis WK gelesen habe und dann schaue ich mir mal an, was die Zahl dazu ist. Die ist irgendwas, weiß ich nicht, was das genau ist. So, und dann möchte ich aber mal wissen, was ist denn die Zahl, wenn ich jetzt ein weiteres Bit lese? So, bitteschön, helfen Sie mir. Ich möchte das ausdrücken mit der Zahl, die wir uns bereits überlegt haben. Sie sagen, mach den Mist doch alleine, weil das ist ziemlich offensichtlich. Verdoppel das! Und da, bitteschön, erinnerst du dich, dass du das letzte Bit dazu nimmst. So. Diese beiden Dinge bitte im Kopf behalten und dann ist die Konstruktion sehr einfach. Ja? Sie behalten im Kopf, Es muss irgendetwas da sein in dem Problem, etwas Endliches, an das ich mich erinnern kann. Und das, woran ich mich da erinnere, muss im Zusammenhang zur Teilbarkeit mit 5 bestehen. Das sagt jetzt nicht, du bist durch 5 teilbar oder nicht, das ist uninteressant. Es muss etwas sein, was im Zusammenhang, etwas Endliches, was im Zusammenhang mit der Teilbarkeit zu 5 besteht. Punkt 1. Punkt 2. Wenn Sie irgendeinen Zustand erreicht haben, nach Lesen von W1 bis WK, dann wird Ihnen gesagt, Sie sollten sich für eine Zahl interessieren und Sie halt diesen Zustand mit dieser gelesenen Zahl Z von W1 bis WK in Verbindung gebracht haben. Dann wird gesagt, Sie sollten sich für einen Zustand interessieren, der bitteschön mit der Zahl 2 plus WK plus 1 in Verbindung zu bringen. Ja? Und dann wünsche ich Ihnen nur viel Spaß bei der Aufgabe, das gelingt fix.